Folge 19. Mein heutiger Gast heißt Jürgen Wolt. Und wenn er sagt, höre auf deinen Körper, dann basiert dieser Satz auf jahrzehntelanger Erfahrung und vor allen Dingen auch auf eingehender Forschung. Lass dich überraschen.
Barbara Büttner präsentiert dir nun deinen Podcast Better Be Happy – Endlich raus aus dem Tief. Hier bekommst du Tipps für deine Seele, damit es dir bald wieder besser geht.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Better Be Happy Podcast. Ja, hier bei meinem Podcast geht es immer um Menschen, die schwierige Lebenssituationen überstanden haben. Und mein heutiger Gast, der hat wirklich viel zu erzählen. Er heißt Jürgen Wolt, ist Gesundheitsforscher und Geschäftsführer von einer eigenen Gesundheitsakademie. Noch dazu ist er Vater von 5 Kindern und hat auch schon viel erlebt in seinem Leben. Schon als kleiner Junge hatte er Probleme, denn er hatte die Rechtschreibeschwäche, also er war Legastheniker, teilweise farbenblind, es war alles nicht so einfach in der Schule, er hat aber immer weitergemacht, dann waren die Noten nicht so toll und trotzdem hat er sich durchgekämpft. Er hat Maschinenbautechnik studiert und dann auch noch Medizin und was er bis heute aufgebaut hat, ist bemerkenswert. Ich muss dazu sagen, ich bezweifle, dass ich mit Jürgen heute alles besprechen kann, was er uns Wertvolles berichten kann, aber deshalb ist es jetzt Zeit, überhaupt erst einmal anzufangen. Er kommt aus der Nähe von Herne und ich sage jetzt erstmal ein recht herzlich Willkommen an dich, lieber Jürgen. Hallo.
Ja, vielen Dank. Sei gegrüßt, Barbara. Ich freue mich wirklich, hier zu sein bei dir. Und du hast ja schon viel erzählt über mich, da brauche ich gar nicht mehr so viel erzählen. Dann können wir gleich zu der eigentlichen Sache gehen.
Naja, wir dürfen trotzdem langsam anfangen. Meine Hörerinnen und Hörer möchten dich natürlich auch erst einmal kennenlernen. Und da ist es doch schon interessant, ein bisschen über dich zu hören. Ich muss auch wirklich sagen, wenn wir später darauf kommen, was du genau entwickelt hast, denn das ist etwas ganz Bemerkenswertes, dann muss ich dazu sagen, für dich steht wirklich immer der ganze Mensch im Mittelpunkt und dazu gehört vor allen Dingen auch die Seele. Denn du hast zu mir geschrieben, als ich dich gefragt habe, Mensch, machen wir den Podcast, da hast du mir geschrieben, du findest gut, dass es hier um die Seele geht. Sag mir doch einfach mal was dazu, zu deiner Einstellung, was die Seele für den Menschen bedeutet.
Ja, wir lassen uns zu sehr faszinieren, immer wieder durch das, was wir bei anderen Menschen sehen, auch bei Kindern, was wir da jetzt beurteilen. Wir gehen so schnell in die Beurteilung und wir gehen gar nicht so sehr in den Kontakt der Beziehung, was die Person eigentlich ist oder was das Kind oder der Mensch eigentlich ist. Das ist auch ein Teil, den ich von meiner Frau mal gelernt habe. Früher, sie ist Lehrerin, Sonderschulpädagogin und sie hat in Bayern eine Klasse gehabt mit Kindern mit Einschränkungen und sie hat es geschafft, alle Kinder zur normalen Schule zurückzubringen, nur weil sie hat immer Kontakt aufgenommen, nicht mit dem, was sie gesehen hat, nicht das, was sie beurteilen konnte mit ihrem Kopf, sondern eine Beziehung aufgebaut zu Man kann das gar nicht anders beschreiben, eine menschliche Beziehung. Das heißt, jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse in der Welt, er möchte glücklich sein. Jeder Mensch versucht auf dem besten Weg in seinem Leben, das so zu machen, dass er sich wohlfühlt. Und das ist das Bestreben eines jeden Menschen. Und das ist auch mein Ansatz gewesen. Und ich habe immer wieder gespürt, auch in der Kindheit, dass ich etwas in mir hatte, etwas Festes, was nicht erschüttert werden konnte. Auch nicht durch die Beurteilung von Lehrern oder die Leute, die mir gesagt haben, ja, du bist ein bisschen dumm, aber das ist nicht so schlimm. Und das hat mich irgendwie gar nicht getroffen. Das war ganz eigenartig. Natürlich, meine Mutter hat mich auch unterstützt dabei, indem die immer sagte, du bist ein lieber Junge. Und das war auch eine Unterstützung. Aber komischerweise, das hat mich auch immer interessiert später in meinem Leben. Was ist das, was mich da so klar gemacht hat? Ich mein eigenes Leben kreiere und dass ich unabhängig bin, erstmal zunächst einmal von Einschränkungen, wie zum Beispiel in der Schule. Ich habe ja die Schule nicht geschafft, die normale Grundschule nicht. Bin mit ganz schlechten Noten aus dem 7. Schuljahr entlassen worden. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn man dann ein paar Jahre später guckt und ich sitze an der Uni in Düsseldorf beim Medizinstudium mit dem großen Latinum und einem sehr guten Notendurchschnitt, auf dem Abiturzeugnis kann man das nicht glauben. Das also, ist also kein Mensch kann mir das abnehmen, nur wenn ich ihm die beiden Zeugnisse zeige. Ja. Oder meine früheren Lehrer fragt. Aber man muss auch nicht diesen Weg gehen. Entscheidend ist, das war mein Weg. Und ich habe nie ein Ziel gehabt im Leben. Das ist auch das, da werden wir auch gleich mal drüber sprechen.
Ja.
Viele nehmen sich zu viele Ziele vor und kommen dadurch sehr stark in ins Defizit und haben nicht so sehr ihr Gefühl eigentlich bei sich, was das ist, was sie gerne im Leben entwickeln wollen oder was sie gerne erleben wollen. Ja, das ist ein Automatismus, da braucht man einfach nicht vorausgehen, verstehst du?
Ja.
Und das hatte ich nie gehabt. Ich habe nie ein Ziel in meinem Leben gehabt. Und da fragen mich manche, das kann doch nicht sein, Jürgen, was du da bewegt hast und verändert hast. Und ja, sage ich, ich habe mich immer eingelassen auf meine Empfindung, das heißt also auf mein Gefühl, und habe die Dinge dann so hergestellt, wie sie sein müssen, damit ich das machen kann.
Mhm. Heißt das von der Sache her, weil das finde ich tatsächlich bemerkenswert, wenn man als kleiner Junge in der Schule ist, und ich denke, das war früher nicht viel anders, wie es genau jetzt auch ist, und wird im Prinzip gehänselt, hat Schwierigkeiten, kann nicht so mitmachen, noch dazu liefert die Noten auch nicht ab. Also da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Was, ich meine, wertvoll ist natürlich, was du gesagt hast, deine Mutter. Die stand da wohl total hinter dir, oder? Wie war das?
Bitte? Ja?
Deine Mutter, die stand total hinter dir, sage ich gerade.
Ja, das war wie selbstverständlich, ganz klar. Aber ich bin auch mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit geboren, nämlich die Legasthenie ist keine Einschränkung.
Mhm.
Die Legasthenie ist ein Talent. Das weiß man heute erst.
Mhm.
Und das ist mir auch nicht bewusst gewesen damals. Aber da habe ich drauf gesessen als Sockel. Wir wissen heute, fast alle Künstler sind Legastheniker, gerade Bildhauer und so. Die haben die Fähigkeit, Dinge zu machen, die andere Menschen gar nicht sehen können. Und man sagt doch, Legastheniker denken 8000 Mal schneller als ein normaler Mensch.
Mhm.
Ich war schon immer voraus mit meinen Gedanken und war gar nicht da, was man von mir verlangt hatte.
Mhm.
Und ich habe dann entschieden, dass ich halt blöd wäre. Aber das ist halt so eine Geschichte. Und die Legasthenie hat mir auch in meinen Forschungen geholfen später. Da kann ich auch gleich noch mal zu kommen.
Ja, warst du denn nie als kleiner Junge mal, dass du dich erinnerst, dass du vielleicht heulend in der Pause irgendwo oder dann zu Mama oder so, gab es das überhaupt? Hattest du tatsächlich so viel Stärke schon in dir, dass es nicht einmal dazu kam?
Nee, geweint habe ich viel. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe gejöselt. Aber das gehört, glaube ich, zum Kind dazu, dass man einfach weint und dass man weint, das war so, ja, auch eine Begabung von mir. Ich weiß nicht warum, aber das gehört einfach, glaube ich, dazu. Und das ist ja eine Emotion, die ist ganz normal. Und wenn man die lebt, dann ist die halt erledigt oder ist die gemacht. Ne?
Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, du hast im Prinzip die Dinge genommen, wie sie waren, aber für dich ging es immer nach vorne sozusagen, nicht zurück.
Ja, absolut. Ich wusste eigentlich immer, was ich so machen wollte. Ich habe mich niemals hingesetzt und einen Plan gemacht oder sowas. Ich habe schon, als ich 12 war, wusste ich ganz genau, ich will mit Material arbeiten. Ne? Ich möchte gerne, deswegen bin ich auch Dreher geworden, ich habe einen Handwerksberuf erlernt.
Mhm.
Und da wollte ich einfach Material bearbeiten. Das war so meine Faszination.
Mhm.
Und danach natürlich habe ich dann über einen zweiten Bildungsweg alle Voraussetzungen geschaffen, auch das 8. und 9. Schuljahr nachgemacht, um dann Maschinenbau zu studieren, weil mich da auch die ganzen Funktionen interessierten. Aber das war immer so das hat sich immer ergeben, weißt du, aus dem Leben. Ich glaube, wenn Menschen sich darauf einlassen können, auf das, was im Leben geschieht und die akzeptieren können und darauf achten, was sich ergibt und dem nachgehen, dann sind sie in ihrem Lebensfluss, dann entwirft sich praktisch ihr Leben, entwirft sich dann da drin. Ne?
Und
das ist meine Hypothese.
Das ist auch ein sehr, sehr schöner Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch was glaubst du, was bringt die Menschen heutzutage so aus der Bahn ihres natürlichen Empfindens, dass sie eben nicht den Weg gehen, den sie selbst fühlen? Was glaubst du?
Ich glaube nicht nur was, sondern wir wissen das mittlerweile, auch viele andere Wissenschaftler, kann ich mal kurz beschreiben, wir werden mit einer Bedürfnislandschaft geboren, jeder Mensch.
Mhm.
Das heißt, wir haben eine bestimmte Bedürfnislandschaft, wenn wir Kind sind, dann gehen wir dieser noch nach, zum größten Teil. Das heißt, wir spielen, wir laufen, wir bewegen uns aktiv, wir machen unsere Ansprüche geltend, kompromisslos, wenn einer Kinder hat, dann weiß er das, dass das nicht einfach ist, Kinder zu erziehen oder auf einen Weg zu bringen. Und diese Bedürfnislandschaft, die korreliert mit einer körperlichen Fähigkeit, mit einer biologischen Grundausstattung, wissen wir heute.
Mhm.
Das heißt, es ist kein psychologischer Faktor. Und wenn wir diese diese Bedürfnislandschaft, wenn die reduziert wird, und die wird reduziert, weil wir immer mehr Kompromisse machen in unserem Leben. Wir werden eingeschult, dann müssen wir sitzen die ganze Zeit. Ne? Wir wollen aber laufen, wir wollen uns bewegen, geht nicht. Wir müssen einen Kompromiss machen. Und so gehen die Kompromisse weiter, wenn wir heiraten und so weiter, sodass unsere Bedürfnislandschaft immer kleiner wird. Das heißt, wir kriegen immer weniger Bezug dazu und wissen nachher eigentlich gar nicht mehr so richtig, was die Bedürfnislandschaft ist. Und es kommt ein ganz entscheidender Faktor. Parallel dazu verkleinert sich die biologische Grundausstattung. Wir haben wirklich eine Biologie. Wenn wir Verhalten ändern wollen, dann können wir das nicht mit dem Kopf, das ist eine körperliche Geschichte. Das heißt, es geht nur mit dem Körper, das wissen wir heute. Und die biologische Grundausstattung, die habe ich entdeckt und wie man die wieder entwickeln kann. Denn du kannst erzählen, was du willst den Menschen, ob das mit Glaubenssystemen ist oder Einschränkung oder positivem Denken. Das fruchtet langfristig gar nicht. Ich habe ja auch als Mentaltrainer gearbeitet, als Coach. Und ich habe mich immer gewundert, wenn ich 10 Jahre später die Menschen dann getroffen habe, dass sich wirklich wenig verändert hat. Hat mich auch dazu gebracht zu gucken, was ist denn die Ursache? Und da sind wir halt auf diesen Faktor gekommen. Wie können wir diese biologische Grundausstattung wiederherstellen, sodass daraus die Menschen wieder spüren, ihr Bedürfnis, ein Gefühl für sich zu haben, die Dinge so sein lassen zu können, wie sie sind, sich dem Leben zu stellen und auf das Leben einzugehen und sich dort wiederzufinden.
Sehr, sehr interessant. Und ich denke mir, was sicherlich alle Hörerinnen und Hörer auch nachvollziehen können, ist, dass ja tatsächlich die körperliche Ebene betroffen ist, nämlich jeder Mensch weiß schon so, wo der eigene Schwachpunkt sitzt. Wenn zum Beispiel irgendwas sehr Belastendes im Leben passiert, dann hat jeder so sein, ich sage jetzt mal Körperteil, ob es der Rücken ist, ob es die Kopfschmerzen, die Migräne oder wie auch immer ist. Also ich würde mal sagen, dazu muss jetzt wirklich keiner erst einmal Forscher sein, um dieses Grundverständnis zu bekommen, dass er sagt, tatsächlich ist diese emotionale Verbindung zum Körper da. Also das, denke ich, hat jeder schon mal gespürt, dass wenn es ihm durch eine Belastung nicht gut geht, die jetzt aber keine körperliche Belastung darstellt, trotzdem der Körper leidet.
Absolut. Ich kann auch jedem Zuhörer einen Tipp geben, unmittelbar unabhängig jetzt sich mit meiner Arbeit zu beschäftigen. Wenn unser Körper ist immer in Aktion, bei jeder Begegnung, er reagiert immer, wir sprechen von Oszillation, er schwingt. Ist egal, welches Problem wir haben, welche Herausforderung. Und zwar versucht er immer eine Lösung zu finden, er versucht uns Informationen zu transportieren zum Gehirn, denn es ist schon so, dass unser Gehirn sich arrangiert, die Pläne macht und so weiter, gar keine Frage. Aber die Informationen dafür kommen vom Körper. Und so oszilliert der Körper. Und ich kann in Zukunft empfehlen, ist egal, welches Problem ihr habt, die Zuhörer jetzt, oder welche Herausforderung, achtet auf euren Körper. In dem Moment gibt es immer ein paralleles Korrelat im Körper. Das heißt, irgendwo vibriert der Körper und ihr braucht nur eure Aufmerksamkeit nicht auf das Problem, auf die Herausforderung zu lenken, sondern parallel oder direkt auch auf den Körperaspekt, auf den körperlichen. Und dadurch hilft ihr dem Körper schon, dass er seine Informationen, seine Botenstoffe stärker zum Gehirn transportieren kann und dass er plötzlich einen anderen Optionsraum bekommt, einen anderen Handlungsraum. Er bekommt plötzlich ein breiteres Feld, Antworten zu geben. Deswegen, es geht nicht um Training, es geht nicht um Sport, es geht um einfach eine Körperaufmerksamkeit und das hat schon vielen Menschen auch geholfen, diesen Aspekt einfach erstmal mit aufzunehmen.
Ja, das merke ich tatsächlich auch in meiner Praxis für Psychotherapie, dass wenn Menschen mit Problemen kommen, dann versucht man da auch erst einmal hineinzuspüren, wo sich so etwas im Körper bemerkbar macht. Und da ist deutlich zu spüren, dass viele, viele Menschen Probleme haben, das ausfindig zu machen. Nichtsdestotrotz, auch gleich das noch sei dazu gesagt, das kann jeder wieder finden. Ja? Es kommt immer nur darauf an, ob man sich darauf einlässt, auch wieder den Körper zuzuhören und sich reinzufühlen. Dann kann genau dieses Gefühl auch wieder da sein, um dann sich damit zu befassen und das auch wieder zu verbessern.
Das ist praktisch eine Übungssache. Man muss es einfach sich mal vornehmen. Am Anfang wird es nicht so klappen. Wenn ich manchmal frage in meinen Seminaren, wo spürst du das im Körper, dann guckt mich die Person ganz groß an. Und ist irritiert, weil sie denkt ja, sie spürt es im Kopf, aber das ist nicht so. Das heißt, Empfindung und Beziehung, selbst wenn ich meinen Schreibtisch angucke, dann ist das eine Beziehung zu meinem Körper. Mein Körper reagiert, wenn ich den Schreibtisch angucke, nicht nur mein Kopf. Und das ist, man kann das in der auf der Ebene der Beziehung sehen. In der Quantenphysik ist ja eine Physik der Beziehung. Und da weiß man, dass man mit allen, mit denen man in Beziehung geht, dass da eine Reaktion gibt.
Ja,
und
ja.
Hier kann man die einfache Form wählen, dass man sagt, okay, wenn mir einige Sachen nicht so gut gefallen oder ich habe da eine Herausforderung und mir fällt das schwer oder ich bin krank oder was auch immer, dann einfach den Körper beachten, wo er sich meldet. Und nur diese Aufmerksamkeit, den Respekt oder Aspekt oder die Kommunikation dazu, denn der Körper, der will ja mit mir, der will mir ja was sagen, der will mir ja helfen. Mhm. Das ist schon ein wirklich guter, unterstützender Faktor.
Ja, ja. Du hast ja dann auch schon vor wirklich langer Zeit, jetzt weiß ich nicht genau, welches Jahr es war, deine Gesundheitsakademie gegründet. Vielleicht kannst du uns überhaupt mal dazu was sagen, weil deine Fähigkeit, im Prinzip offen zu sein für den eigenen Körper, für diese Signale, gibst du auch weiter und vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen.
Kann ich machen. Und zwar, ich habe Medizin studiert in Düsseldorf und die Vorklinik war fantastisch. Und als ich in die Klinik kam, da war ich geschockt. Das heißt, weil ich wollte mich mit Gesundheit beschäftigen und da war ich nur mit Krankheiten beschäftigt. Das heißt, Spritzen geben, Medikamente, Ausgleich zu machen. Und das war nicht mein Feld, das habe ich gemerkt. Ich bin dann aus der Klinik geflüchtet und habe ein Präventionszentrum eröffnet, 1982.
Ja, genau, ist wirklich schon eine ganze Weile her, toll.
Man nennt es eine Fitnessanlage damals, aber ich hatte keine Fitnessgeräte. Ich habe 64 Kursstunden gehabt pro Woche. Das war außergewöhnlich und mich interessierte, was können Menschen selber tun schon. Das heißt, damals war der Aspekt noch, ja, sie müssen sich mehr bewegen und ein bisschen fitter werden. Und habe dann dieses Unternehmen gegründet, Duit Bewegungsstudios hieß es auch, und gleichzeitig eine Akademie gegründet, wo ich die Trainer ausgebildet habe. Und während dieser Zeit, ich habe viel auf der Trainingsfläche gearbeitet, habe auch selbst als Aerobic-Trainer gearbeitet. Und während dieser Zeit mit Menschen habe ich so viel erfahren über den Menschen, was der Körper macht. Und habe dann mich mehr und mehr damit beschäftigt, inwieweit der Körper Einfluss hat darauf, dass eine Individualität bei den Menschen mehr entsteht. Also nicht das, was ich denen sage, was sie machen müssen, dreimal in der Woche trainieren oder bestimmten Sport leistungsfähig zu werden. Ich habe damals schon erkannt, dass es so einen ganz individuellen Faktor gibt, wie ich mich in der Welt bewege, wie viel Bewegung ich überhaupt mache. Mhm. Sport ist der entscheidende Faktor. Ums Haus zu gehen bringt genauso viel, das wissen wir aufgrund von Untersuchungen. Und es gibt ein eigenes Bewegungskonzept für Menschen, ein eigenes Lebenskonzept. Und das habe ich dann mehr und mehr immer beobachtet, habe mit Leuten gearbeitet, habe Leute also überprüft. Ich habe Kinesiologie gelernt damals, weil ich glaubte, das, was ich beobachtet habe, ist ein Kind, kann man kinesiologisch auch betrachten. Habe den Urheber in Amerika kennengelernt, den Dr. John C. Ich habe ihm von meiner Beobachtung erzählt, dass ein Muskel sich in einer eigenartigen Weise verhält in der Bewegung. Und er sagte mir, Jürgen, das gibt es gar nicht in der Kinesiologie. Wir nehmen den Muskel nur als Indikator. Mhm. Ja, sage ich, aber mich interessiert das Bewegungsverhalten. Mhm. Und dann ich habe ihn öfter besucht in Malibu, er mich auch hier in Herne. Und er sagte dann, weißt du, du hast da was Neues entdeckt und du kommst in meinen Baum rein. Deswegen bin ich seitdem in diesem Touch for Health Baum, wo die ganzen Kinesiologie-Richtungen sind. Bin ich mit Body Sense drin. Und und so habe ich auch mit vielen anderen Fachleuten diskutiert. Und habe versucht herauszufinden, was hat das Bewegungsverhalten, dieses Rappeln des Muskels? Hast du sicher schon mal erlebt beim Training, da zittert der Muskel plötzlich. Ja. Was hat das denn mit meinem Lebenskonzept zu tun? Um da jetzt tiefer drauf einzugehen, dauert lange, dafür gibt es Seminare.
Okay.
Aber das war dann da habe ich mich dann 20 Jahre intensiv mit beschäftigt und habe da Lösungen für gefunden. Und es geht wirklich, im Grunde genommen geht es darum, jeder Mensch hat das Bestreben, sein eigenes Lebenskonzept zu leben, aufgrund der Bedürfnislandschaft. Mhm. Wenn das verloren geht, dann gehen wir auf andere Konzepte ein, zum Beispiel Ernährung, Diäten, immer wieder, die gar nicht zu uns passen. Oder Sportangebote von dreimal in der Woche Training, was uns Fachleute verkaufen wollen als notwendig und wichtig. Mhm. Nein, wir gehen auf unserem eigenen Konzept ab. Oder zum Beispiel auch, dass uns erzählt wird, wie wichtig für die Freiheit viel Geld verdienen ist. Das heißt, wir gehen auf Konzepte ein. Das kann sein, dass das zu uns gehört. Das kann durchaus sein. Ich habe Freunde, die lieben es, Geld zu verdienen. Und genau zu denen gehört das auch. Und so gehen wir halt auf viele andere Konzepte ein, die auf uns zukommen, wenn wir unser eigenes nicht haben.
Mhm.
Und unser eigenes haben wir dann, wenn wir unsere Bedürfnislandschaft wieder fühlbar haben, dann brauchen wir kein Fragen. Wir wissen, Aristoteles hat schon gesagt, du hast ein inneres Gestaltungsprinzip. Wenn du dem angeschlossen bist, weißt du, was du essen musst. Du brauchst keinen Ökotrophologen fragen. Mhm. Du brauchst nur dann fragen, wenn es dich interessiert, dass die Nahrung an sich. Ne? Du weißt, wie du dich bewegen musst, was du tun musst und wie du leben musst. Und das haben die Menschen halt heute leider immer mehr verloren. Also nur noch, ich glaube, 10-15% laut intensiver Untersuchung haben diesen selbstregulierenden Faktor da. Und das ist die Herausforderung, ne, unserer Gesellschaft.
Ja, und was kann dann also jetzt ein Mensch machen, der, ich will es mal so sagen, durch die Erziehung und die Gesellschaft, ich denke, es ist sehr viel auch die Gesellschaft, dieses, wie macht man das und was muss man machen? Wir haben ja auch Schulpflicht und, also viele Pflichten, bis wir dann erwachsen werden, bis wir im Prinzip so hingebogen werden, wie man uns von außen eigentlich vermittelt, dass das Leben laufen sollte. Wenn man also jetzt schon komplett in dieser nicht individuellen Schiene drin ist, wie finde ich denn dann wieder zurück zu mir selbst?
Ja, es gibt ein schönes Erlebnis, was fast alle Menschen haben. Wenn du in Urlaub fährst und du fährst zum Beispiel ans Meer oder fährst in die Berge, manche fahren gerne in Wälder oder in Sandwüsten, dann erleben fast alle Menschen Folgendes. Das heißt, sie haben plötzlich eine größere Nähe zu sich. Das heißt, sie merken, du merkst das auch selber, da öffnet sich plötzlich ein Options- und Handlungsraum und du sagst, mein Gott, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich das und das. Mhm. Ist ein wirklicher, weil die Natur, sagt Platon, ist ein Brief Gottes an die Menschen und die Natur, die vermittelt uns einen Informationsfluss im Körper. Der Körper geht direkt in Beziehung mit der Natur, nicht unser Gehirn. Mhm. Wir sehen das Meer, das ist eine Begegnung oder auch die Berge mit unserem Körper. Und in dem Moment haben wir plötzlich eine Öffnung unseres Geistes. In dem Moment haben wir einen stärkeren Bezug zu uns. Und wir haben auch dann eine verbesserte Fähigkeit plötzlich, unser Leben anders gestalten zu wollen. Nur wenn wir nach Hause kommen, da gibt es Untersuchungen, der Urlaub ist eine gute Regeneration, aber es gibt keine Möglichkeit, dass du anders und besser im Alltag mit dir umgehst als vor dem Urlaub. Hast du sicher schon mal gehört.
Ja, doch.
Du kommst aus dem Urlaub zurück und alles, was du dir dann vorgenommen hast, irgendwie ist das dann auf der Strecke geblieben. Und das habe ich mir, ich kann nur empfehlen, geht viel in die Natur, bewegt euch in der Natur. Das ist so ein Aspekt, wo ihr euch selber näher kommt wieder. Mhm. Und das sehr oft zu machen. Das habe ich dann als Prinzip genommen und habe daraus halt einen Film gemacht und habe gesagt, wie muss denn jetzt die Natur in Verbindung mit welcher Bewegung zusammenwirken? Das ist ja das, was ich herausgefunden habe, um dieses, was ich dort spüre, auch mehr als Substanz in meinem Körper zu bekommen. Das ist diese biologische Grundausstattung. Mhm. Diese biologische Grundausstattung wird entwickelt generell in der Bewegung in der Natur, wenn du da bist, das merkst du ja auch im Urlaub, und dann kommt es wieder ein bisschen zum Empfinden, zum Gefühl zu dir selbst. Ne? Das ist so ein Aspekt, den ich wirklich empfehlen kann.
Also das heißt im Prinzip, diese Kombination aus Bewegung und Natur, eben all die Einflüsse, die die Natur auf uns Menschen hat, die helfen im Prinzip zu verfestigen, dass ich sag mal, dieser Zugang zu sich selbst wieder mehr und mehr hergestellt wird?
Genau, absolut. Mhm. Wir werden ja mit einem großen Selbst geboren, wie man so schön sagt, und als Riese geboren und zum Kind gemacht, ne, oder zum Zwerg gemacht, sagen wir oft. Kennst du sicher auch diese Aussage mal, was unser Selbst betrifft. Aber wir werden nicht gemacht, wir werden niemals gemacht durch irgendjemanden. Weder durch einen Lehrer, noch durch unsere Eltern, noch durch Situationen. Wir sind immer der, der das entscheidet und macht. Das heißt, wir machen diesen Kompromiss, weil wir denken, das ist ein Vorteil für uns und verzichten dann auf ganz viele Dinge, die wir eigentlich selbst sind. Weißt du? Und dadurch werden wir klein und dann sind wir ein Zwerg. Und das Dramatische ist, wenn wir ein Zwerg als selbst sind und wir lassen uns von anderen behandeln und helfen, ist egal, welche Behandlung das ist, dann geht es uns zwar besser, wir fühlen uns wohler, wir bleiben aber ein Zwerg in Bezug auf unser Selbst. Und die meisten, alle Krankenorganisationssysteme, die helfen Menschen in fantastischer Art und Weise. Wir haben ein gutes Medizinnetz in Deutschland, können wir stolz drauf sein auch. Aber sie arbeiten nicht an der Entwicklung und Vergrößerung des Selbst. Mhm. Das heißt, die Trainer, die zu uns kommen, kommen auch Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, die lernen weiter ihre Sache beizubehalten, weil die wichtig ist, Menschen zu helfen, aber gleichzeitig einen zweiten Schlüssel zu haben, wo wir das selbst wachsen lassen können, des Menschen. Und nicht nur den Mensch in die Abhängigkeit bringen, wir helfen ihm und er geht es auch besser, aber im Grunde genommen hat er für sich selbst, hat er dort keinen, nicht den Ertrag, ne? Außer das Wohlbefinden und das Besserfühlen. Ja. Verstehst du, was
ich
meine?
Ja, ich denke mal vor allen Dingen auch, es gibt schon ganz viele tolle Methoden und es spricht nichts dagegen, dass man einen Lehrer hat, sag ich mal. Aber ich denke, es sollte immer darauf ausgerichtet sein, dass man einfach von diesem Lehrer lernt, wie man das dann selbst anwendet. Das heißt eben nicht, manch einer, ich vergleiche das jetzt mal einfach, ich sag mal Krankengymnastik. Manch einer denkt, ich habe das Rezept 6-mal Krankengymnastik, ich gehe da jetzt hin, danach geht's mir gut, alles vorbei. Letztendlich sollte das eigentlich ja auch eine Anleitung dazu sein, dass man nicht nur zwischen den Terminen, sondern vor allen Dingen auch hinterher weitermacht. Und auch das ist ja schon einfach eine Art Gefühl für den Körper bekommen. Also das heißt, einen Lehrer zu haben, der einem zeigt, wie es geht, aber das auch weitermachen. Ich denke, das ist halt auch wirklich ganz, ganz wichtig. Genauso wie auch, wenn jemand tatsächlich die Ernährung umstellt, weil er sich vielleicht auch nicht so gesund ernährt. Es macht ja alles keinen Sinn, wenn man das mal 2 Wochen macht oder 4 Wochen, weil man da vielleicht schon etwas merkt, aber bleibenden Erfolg und Veränderung bekommt man eben nur, wenn man auch dran bleibt an der Sache. Ne?
Es gibt ja so ein schönes Wort, Achtsamkeit, das ist so schon ziemlich abgegriffen, aber da geht es darum, auf sich selbst achten zu können. Kann man nur, wenn man weiß, was man denn beachten soll. Das heißt, diese Hinweise zum Beispiel sind ganz gut von vielen Therapeuten heute, dass die Selbstverantwortung mit einzubeziehen und den Menschen dazu aufzufordern, selbst darüber nachzudenken, was zu machen, selbst wieder selbst aktiviert im Grunde genommen das zu machen. Aber das stößt meist nicht auf fruchtbaren Boden, weil wir halt dieses Drama haben, dass Menschen, die meisten haben gar keinen Bezug mehr dazu. Wenn sie sich ein Bein verletzt haben oder was auch immer, dann sind die tatsächlich der Meinung, dass sie nichts damit zu tun haben. Nur der Wenn sie krank sind, sind sie der Meinung, sie haben nichts damit zu tun, also absolut nicht. Sie geben dann die Sache ab an den Arzt oder an den Therapeuten, weil sie glauben, der ist dafür zuständig und zwar ganz allein zu 100%. Aber das kommt nur daher, weil sie halt dieses Gefühl für ihre Kompetenz, für ihre Eigenkompetenz, was Selbstheilung angeht. Selbstheilung funktioniert immer total von selbst, glauben die meisten. Das ist auch teilweise so. Aber niemals ohne dein Selbst. Heilung passiert niemals ohne dein Selbst.
Genau.
Und wenn es sehr, sehr klein ist, und ganz klein ist, dann wird Selbstheilung schwierig.
Ja.
Und deswegen ist da auch oft Probleme.
Ich denke, das kann ja auch jeder einfach schon daran sehen, weil dieses Wort Selbstheilung ist vielleicht für manche so ein bisschen überfordernd, weil die sagen, was bedeutet das eigentlich? Aber um es vielleicht einfach so mal zu sagen, wenn sich jemand mit dem Messer in den Finger schneidet, dann muss ich deswegen nicht gleich zum Arzt gehen, sondern ich kann wirklich beobachten, wie innerhalb von ein paar Tagen die Wunde einfach eben heilt. Also das heißt, da kann man wirklich sehen, mein Körper macht was. Ne? Also der tut etwas dafür, weil der möchte, dass es mir eben wieder gut geht, dass ich gesund bin. Und also mal nur so als kleines Beispiel eben für Selbstheilung, was aber natürlich bei anderen Dingen dann ja eben auch übertragbar ist.
Ja, absolut. Man kann schon, wenn man immer sagt, ihr habt Vertrauen oder akzeptiert, man kann das alles gut sagen, aber wie kann ich das können? Ne? Ich kann es manchmal nicht können. Und ich habe ja ein ganz starkes Experiment in meinem Leben gemacht. Das heißt, ich war schon oft schwer krank gewesen, auch, aber ich habe mich nie behandeln lassen. Das heißt, für mich ist, ich nehme gar keine Medikamente, habe noch nie welche genommen, aber das nicht deswegen so, weil ich sie nicht brauchte. Mir ging es manchmal sehr schlecht. Und ich habe auch wirklich einmal, ich habe Krebs gehabt mit 42 Jahren. Und zwar Bauchspeicheldrüsenkopfkrebs. Ich habe mich eingestellt auf einen Abschied. Das heißt also, man hat mir 6 Monate gegeben. Und mein erster Weg war erstmal die Akzeptanz. Das heißt also, ich habe mich dem gestellt. Und ich sollte behandelt werden. Ich habe einen Freund, der Chefarzt in Oberhausen, der sagte, Jürgen, du musst operiert werden jetzt. Und dann sage ich, zeig mir, wie viele noch leben, die du operiert hast. Und ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich glaube, ich wusste nicht, ob dieser Weg, den ich dann gehe, ob ich da weiterleben kann. Aber ich bin so in Kommunikation gegangen. Ich bin einfach in Beziehung gegangen mit meiner Krankheit. Das mache ich heute immer noch, wenn irgendwo was ist. Und es war in der Tat so, dass es plötzlich nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr was weg. Das heißt, ich kann das nicht jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen, den ich jetzt beschreibe, weil ich glaube, dass manchmal Operationen notwendig und wichtig sind, weil es zu dem eigenen Lebenskonzept gehört. Mhm. Aber es wird klar daraus, viele Menschen gehen heute zu schnell sofort irgendwo hin, wenn irgendwas ist. Sie stellen sich gar nicht der Aufgabe oder machen oder gehen damit in Kontakt und Beziehung. Ich kann den Hörern nur empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, ist egal was ist, macht es an Kleinigkeiten schon. Wie du das gerade gesagt hast, Barbara, in Fingerschneiden oder was auch immer, macht kein großes Drama draus. Der Körper, der hilft euch, das alles wieder in Ordnung zu bringen und heil zu werden.
Ja.
Auch bei Krankheiten, nimmt mich sofort Antibiotika bei allen verschiedenen Sachen. Der Körper hat so eine unglaubliche Kompetenz.
Ja.
Auch wenn ihr selbst nicht so im großen Rahmen dabei seid, jetzt ja trotzdem eine unglaubliche Kompetenz. Ne? Mhm. Dass dann einfach das Vertrauen mal anzufangen, so in kleinen Schritten, das ist ganz gut.
Mhm. Mich interessiert mal damals, als du dann diese Krebserkrankung hattest und du sagst, du bist in Verbindung gegangen auch zu deinem Körper. Heißt das, da hast du dir zum Beispiel täglich eine Stunde Zeit genommen und hast meditiert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich sag mal so 24 Stunden auf Empfang mit dem Körper, das ist jetzt irgendwie schwer vorzustellen, sondern hast du dir gewisse Zeiten genommen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin ja Meditationslehrer auch, ne, und habe Meditationskurse gehalten früher. Und ich bin eigentlich auf eine andere Ebene gegangen. Ich habe mir keine Zielsetzung gesetzt, dass der weg müsste oder mit großen Affirmationen gearbeitet, dass der Krebs jetzt verschwinden soll. Gar nicht in diese Richtung, sondern ich habe einfach einen Kontakt aufgenommen und habe, glaube ich, auch mehr darauf geachtet, welche Erkenntnisse auftauchen.
Mhm.
Und habe viele Erkenntnisse bekommen in dieser Zeit, was mein Leben betrifft und welche Dinge ich noch ändern würde, wenn ich noch da sein würde, als Beispiel.
Mhm.
Sonst mehr nicht. Das heißt also nicht das Wegmachen jetzt, sondern einfach das akzeptieren und dann diesen Weg damit zu gehen.
Heißt das, dass du auch so ein bisschen innere Dialoge geführt hast im Sinne von, was möchtest du mir jetzt damit sagen, an deinen Körper sozusagen gefragt hast, was möchtest du mir sagen, was ist los, warum bist du da, was soll ich ändern?
Ja, also diese Frage habe ich auch nicht gestellt, weil ich glaube, die Ursache, es gibt immer eine Ursache dafür, ganz klar. Ich habe eine Vermutung gehabt damals, aber ich habe mich auch nicht so sehr darauf eingelassen. Ich habe mich mehr darauf eingelassen, wie ich das Leben anders noch gestalten könnte. Und zwar auch, wenn ich nicht mehr da wäre, würde ich es beim nächsten Mal nochmal probieren.
So nach dem
Motto. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, es hört sich komisch an, das war mit die glücklichste Zeit in meinem Leben. Weil dort Aspekte passiert sind, ich kann die gar nicht beschreiben. Das heißt, das Leben ist praktisch dann zu Ende. Man kommt dem Bericht, dass das nicht mehr weitergeht. Und ich konnte mich tatsächlich auf einen Übergang in eine andere Welt einlassen. Obwohl ich damals schon drei Kinder hatte, obwohl ich mein Unternehmen hatte, obwohl ich da viele andere Dinge hatte, aber ich habe den Aspekt gespürt, dass ich unglaublich viel erlebt habe in meinem Leben schon und viel gemacht habe und dass es ein fantastisches Leben war. Und das war die Ausrichtung darauf, ne? Und dass das großartig war. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, ich muss doch noch hier bleiben aus irgendeinem Grund, weil ich in vielen Sachen gearbeitet habe. Aber ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen.
Ja.
Aber entscheidend ist einfach den Bezug zu seiner Krankheit, dass man da in Beziehung geht und dass man einfach sieht, das bin ich. Das ist ein Teil von mir jetzt, wenn ich krank bin. Das hat nicht mit mir zu tun, sondern es hat mit mir zu tun. Man muss nicht nach dem Hintergrund suchen, so zwanghaft. Was ist denn überhaupt die Ursache?
Richtig.
Wenn ein Experte das kennt, so wie du zum Beispiel, dann ist es auch gut, wenn man zu einem Experten geht und einfach ein Brainstorming macht und darüber spricht. Das ist auch wirklich sehr hilfreich, glaube ich. Ne? Da verschiedene Wege.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du gerade genau den richtigen Satz gesagt, denn das wäre meine nächste Frage gewesen, mit diesem, die Suche nach dem Warum. Warum habe ich das? Warum ist das so? Ich merke das manchmal, das ist auch so eine Typsache von Patienten in meiner Praxis, die wollen unbedingt wissen, warum das so ist.
Ja.
Aber es ist eben manchmal nicht offensichtlich gleich erkennbar. Und ich denke mir, dass es dann oft besser ist, eben so, wie du sagst, danach zu schauen, was kann ich jetzt tun, damit es mir jetzt gut geht. Und dann klärt sich das. Und vielleicht kann man nicht immer genau dieses Warum eigentlich so aufdecken. Meinst du?
Ich glaube auch nicht.
Ja.
Ich glaube, dass Lebensereignisse, ist egal wie sie sind, immer ein Ertrag für dich sind. Ich will noch mal eine Geschichte erzählen, vielleicht, dass man das daran vielleicht erkennt. Ich habe ja fünf Kinder, hast du ja Ja, doch erzählt. Leider nur noch vier. Eine Tochter von mir ist verstorben. Und das war eine große Herausforderung für mich, weil sie, das war in den 80er Jahren, 1988. Und ich war gerade mit meinem Unternehmen zugange. Und mein Unternehmen, da ich kein Kaufmann war, habe ich sehr viele Verluste gemacht, sehr viel Schulden gehabt, obwohl das gut lief. Und ich habe gearbeitet ohne Ende. Das heißt also 18 Stunden habe ich richtig mit Begeisterung zwar, aber irgendwo. Und dann passierte das mit meiner Tochter. Und dann war ich in der Klinik, sie wurde viele Male operiert. Und ich war jeden Tag bin ich zur Klinik gefahren nach Dortmund und habe, ich glaube, nur noch 2-3 Stunden gearbeitet in der Zeit. Immer nur bei ihr, weil das war wichtig war für mich. Und weißt du, was passiert ist? Meine Firma ist in der Zeit nach oben gegangen, ohne dass ich da war. Das heißt, und eins hat mir meine Tochter mitgegeben, das habe ich gelernt von ihr, und dass zum Beispiel meine Intensität an Arbeit überhaupt nichts damit zu tun hat, mit einem Wohlstand oder mit Geld verdienen oder mit Geldfluss. Und ich habe dann angefangen, mich aus dieser Begegnung mit meiner Tochter heraus anders mich zu organisieren, habe diese Vorteile genutzt, die Informationen, die sie mir gegeben hat. Und heute ist sie immer noch bei großen Kongressen, wenn ich auf großen Kongressen spreche, dann ist sie immer noch dabei. Leonie Isabel heißt sie. Sie ist in meiner Gegenwart und unterstützt mich in den verschiedensten Sachen. Ich will nur damit sagen, man kann aus jeder Gegebenheit, ist egal, was da passiert, Menschen sind bei uns, die gehen von uns und die hinterlassen etwas, was uns hilft, das Leben auch besser zu gestalten. Es gibt wirkliche Erträge aus den so schmerzlichen Situationen, denn die war wirklich damals für mich schmerzlich, gar keine Frage.
Ja, klar.
Aber das sind so die Erlebnisse, die ich auch vielleicht den Hörern mitgeben kann, dass man nicht nur niedergeschlagen, aber dass es nicht um Zerstörung geht oder um Reduzierung, es geht um Entwicklung.
Ja.
Es geht wirklich um einen Punkt, wo man praktisch einfach glücklicher werden kann. Und ich kann gar nicht sagen, in welcher Situation ich heute bin. Ich bin in so einem glücklichen Zustand, habe noch kleine Kinder, 9 und 13 Jahre alt, werde jetzt 70 in diesem Jahr. Aber meine ganze Dynamik, die kommt aus dieser tiefen Erkenntnis. Und es ist nicht problemlos, also das kann ich dir sagen. Das heißt also, viele Herausforderungen, die da sind.
Das hast du sehr schön beschrieben. Und da muss ich dir wirklich dafür danken, dass du uns daran teilhaben lässt. Ich arbeite in meiner Praxis ja auch sehr viel mit dem Thema Trauer. Und natürlich ist es in einem Moment, wenn etwas noch nicht lange her ist, dass man einen Verlust erlitten hat, kaum zu glauben, dass man daraus irgendwann auch eine Art Gewinn ziehen kann. Aber deine Geschichte ist ein sehr schönes Beispiel dafür, die zeigt, dass auch Kraft daraus resultieren kann und vor allen Dingen, wie du hast so schön gesagt, und dann ist sie immer dabei, meine Tochter, und da glaube ich auch ganz fest daran, wenn man eine enge Bindung zu einem Menschen hat, dann bleibt sie, ganz egal, ob der Mensch an der Seite noch ist oder nicht, die bleibt einfach bestehen.
Ich glaube, die Trauer, die ist wichtig, den Raum zu haben. Ja. Das war bei mir auch. Wir brauchen diesen Raum der Emotionen in den unterschiedlichen Situationen. Wir brauchen den Teil von Verzweiflung, Trauer und so weiter. Das glaube ich, wenn man das so auch fühlt und weiß, dann kann man sich darauf einlassen.
Ja.
Und kann man auch das so leben. Ne?
Ja, auch wieder mit allen eben Höhen und natürlich Tiefen, sehr viele Tiefen, die da dazugehören. Aber es ist eben wichtig, diese Emotionen in diesem Moment auch zu leben, damit dann auch eine Art, ich sage jetzt mal Heilung oder Veränderung eben auch in der eigenen Seele und diesen Verletzungen stattfinden kann. Ne?
Ja. Ja, absolut.
Ja, jetzt möchte ich aber mal schwenken, unser Gespräch, weil es ist einfach so unglaublich interessant und auch sehr, sehr schön, was wir hier alles besprechen. Aber ich möchte auch unbedingt, dass du meinen Hörerinnen und Hörern noch kurz etwas von Body Sense erklärst, weil das ist ja eigentlich so, würde ich jetzt mal sagen, die Quintessenz und das, was du entwickelt hast aus diesem Zusammenspiel zwischen Bewegung, Natur, Körper, Gefühlen. Aber das kannst sicherlich du am besten erklären.
Ja, schon, das ist klar. Ja, Body Sense, da geht es darum, wir machen auch Ausbildung in dieser Richtung, aber es haben sich entwickelt, ein Filmclip hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe schon darauf angesprochen, wo du Natur siehst und Bewegung siehst. Und wo du bestimmte Musik hörst. Und der Hintergrund sind viele Forschungsrichtungen, die dort sich widerspiegeln. Das ist die Spiegelneurontechnik, aber da brauchen wir den Hörern gar nicht viel zu erzählen. Entscheidend ist, wenn du diesen Film anschaust und du schaust da drauf, dann ist das so wie im Urlaub, als wenn du in der Natur bist. Aber gleichzeitig haben wir entdeckt, welche Bewegungen gehören denn zum Meer? Welche Bewegungen gehören zu Wäldern oder zu Bergen? Früher hat man mir gesagt, ich sei Esoteriker. Ich bin eigentlich Naturwissenschaftler und vor 20 Jahren hat man mich weggejagt, als ich damit kam. Heute werde ich eingeladen auf der Medica, auf Medizinkongressen, um darüber zu berichten und das zu zeigen. Und das ist eben in der Tat so, wenn du diese Filme anguckst, die Filmclips, und du schaust die an, dann merkst du nach einer gewissen Zeit, wie du immer sicherer wirst in dem, was dich ausmacht. Das heißt also, du merkst immer mehr, dass du gar keinen anderen fragen brauchst, wenn es um deine Lebensentscheidung geht. Dass du merkst, dass eine innere Stimme plötzlich da ist, der du vertrauen kannst. Und man kann also in Ausbildung lernen, wie die Zusammenhänge sind, die wissenschaftlichen Hintergründe. Wir haben Wochenendseminare, da kann man das am Körper direkt auch selber spüren, unmittelbar machen. Also ich kann jedem empfehlen, mal so ein Grundseminar zu besuchen bei mir oder halt die Körperfeld-Coaching-Tipps, so nennen wir die, 4 Wochen kostenlos auszuprobieren. Er kann sich einloggen bei uns, macht das einfach 4 Wochen, gibt es keine Bindung und er kann das jederzeit für sich mal selbst probieren.
Ja, und da werde ich auch dazu verlinken, auf jeden Fall, wen das interessiert. Und ich kann es auch sehr empfehlen. Und ich kann das vielleicht gerade nochmal, um das bisschen nochmal bildlich darzustellen, eben sagen. Es ist eben so, man schaut sich also einen Videoclip an, in dem auch im Prinzip man gleichzeitig Bewegungsübungen sieht. Also das ist eingeblendet in diesem Videoclip. Und das überträgt, ich hoffe, ich drücke mich richtig aus, sage ich mal, eine Art Schwingungen, die irgendwo eine Harmonie und eine Balance ins Innere bringen?
Genau, man hat, wenn man eine Bewegung anschaut, das wissen wir heute, dann spielt sich die Bewegung auch gleichzeitig ganz fein im Körper ab. Das nennt man Idiomotorik, das weiß man jetzt schon seit langer Zeit. Mhm. Das nutzen ja viele Leistungssportler, indem sie die Augen zumachen und sich die Bewegung vorstellen, die sie in Zukunft jetzt machen wollen. Und dann haben die ein feines Abstimmen im Körper. Und so passiert das hier auch. Und in dem Moment, wenn das im Körper passiert, werden Informationen transportiert vom Körper zum Gehirn. Mhm. Und man hat plötzlich eine andere Idee. Also wir verursachen durch diesen Film genau den erhöhten Informationstransport vom Körper zum Gehirn. Mhm. Und das ist der entscheidende Faktor und vor allen Dingen vorbei an unserer Erfahrungswelt. Das heißt, die Datenmenge, die vom Körper hochtransportiert wird, ist so groß, dass sie an unserem limbischen System vorbeigeht in den vorderen Bereich des Gehirns. Da wissen wir ja, dass die Schatztruhe unseres Gehirns, wo wir halt unsere ganzen Planungen haben oder unser ganzes Gefühl für unser Leben. Und das ist der wissenschaftliche Aspekt, wo man heute weiß, dass diese Arbeit genau in unseren ganzen Erfahrungen, die wir haben, die Erfahrung gar nicht mehr braucht, gerade die negativen nicht. Viele Menschen fühlen sich ihren Erfahrungen zu doll verpflichtet. Wenn das selbst klein ist, dann stürzen wir uns auf die ganzen Erfahrungen, die wir haben, die Glaubenssysteme und so weiter. Aber das ist ein Drama. Ne? Und deswegen, wir sind immer dabei, die wegzumachen, die auszulöschen. Wir brauchen nichts auslöschen, weil das gehört zu unserem Leben. Alles, was wir erlebt haben, ist egal wie. Alles, wie es gespeichert ist im Gehirn, kann da bleiben. Es gehört zu unserem Leben. Es ist unsere Persönlichkeit, unsere Basis. Die Frage ist nur, neue Aspekte, sich einzulassen auf neue Aspekte, das ist ein anderer Bereich des Gehirns, der leider zu wenig bespielt wird, wie man so schön sagt.
Ja, und zu wenig trainiert wird. Ne? Aber genau. Was heißt das zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das mal probieren mit diesen Clips, wie viel Zeit soll er sich denn dafür nehmen dann?
Manche machen das jeden Tag und je nachdem, in welcher Situation sie sind, und manche machen das 2-mal in der Woche. Oder bei uns läuft der immer zwischendurch ab, hier zum Beispiel, wenn meine Kinder Schulsachen machen, der läuft so nebenbei, weil auch da die Fähigkeit zu lernen verbessert wird. Und wir wissen, Ranga Yogeshwar hat mal in seiner Sendung gesagt, wenn Kinder in den Wald schauen, dann können sie plötzlich besser Vokabeln lernen. Wir wissen nicht, warum das so ist, das ist aber so. Okay. Und ich habe diese Lösung präsentiert, warum das so ist, durch diese hohe Dichte der Informationen von der Natur. Und deswegen setzen wir das ja auch ein hier, wenn unsere Kinder lernen, wenn sie vor Arbeiten sind und so weiter. Und das läuft einfach so nebenbei. Bei mir im Büro läuft das den ganzen Tag. Ich habe eine Liege dort stehen und da läuft das so leise mit und dann meine Mitarbeiter gehen ab und zu mal drauf und legen sich drauf und das kann man dann nutzen, wie man möchte.
Schön. Und mich würde noch interessieren, es gibt da ja bestimmte Übungen, also manche so, sage ich mal, Armübungen oder Beinübungen. Wie hast du die denn zugeordnet an so einen Clip, sage ich mal? Weil es gibt ja auch Clips für unterschiedliche ja, will ich jetzt mal sagen, oder das kannst du besser erklären.
Ja, ich bin da empirisch vorgegangen. Und zwar, ich habe circa mit 20.000 Menschen gearbeitet, um da mal eine Größenordnung zu sehen.
Also empirisch heißt so ein bisschen eben, du hast Forschung betrieben, geguckt, wie viel genau. Klappt das besser und so. Okay. Hm?
Ich hab probiert, zum Beispiel, wie ein Wald zum Beispiel, auf welche Muskeln die Betrachtung eines Baumes oder Waldes und auf welche Muskeln eine Bergketten reagieren, und das ist wirklich spezifisch, das ist unterschiedlich. Mhm. Und das war erst kurios, auch für mich, aber letztendlich hat sich das immer wieder bestätigt, und diese Sache habe ich genutzt. Das heißt, so sind dann ist die Muskelmatrix entstanden. Aber ich habe noch, wenn noch 2 Minuten Zeit sind, einen anderen Aspekt, der spannend ist. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile schon 32. Als sie 12 war, hat sie die Aura gesehen, das heißt das Energiefeld. Das war für mich als Naturwissenschaftler natürlich sehr weit weg, und hat mir damals plötzlich erzählt, was um mich herum passierte. Und dann habe ich mich aufmalen lassen, da hat sie mich gemalt, und dann habe ich so verschiedene Sachen experimentiert, auch mit den Muskeln, mit der Bewegung, mit der Natur. Und da habe ich dann herausgefunden, da hat sie mir dann gesagt, wann sich was extrem stark bewegt oder kommuniziert im Feld und wann nicht. Und da habe ich eine Dokumentation darüber gemacht, habe auch ein Buch geschrieben, das wurde im Schirner Verlag veröffentlicht, 2001, mit meiner Frau zusammen. Und das war so eine Sicherheit für mich, dass das, was ich herausgefunden habe, von einer 12-Jährigen beobachtet wurde in einer Veränderung des Feldes um dich herum. Mhm. Und wir wissen heute, dass dein Feld der Nährboden ist für dich. Das heißt also, deine Energiefelder, die sich ja verdichten in die Meridiane und dann in den Körper gehen. Und das ist natürlich auch alles berücksichtigt in meiner Arbeit. Und ja, das ist so ein bisschen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen weit weggegangen bin.
Nein, nein, nein. Aber es ist alles unglaublich interessant, muss ich wirklich sagen. Und es gehört ja irgendwie auch alles zusammen.
Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Aber das lernt man dann in der Akademie, auch diese Zusammenhänge kennen, wenn man da ist. Aber muss man nicht. Wenn einer hier zugehört hat und er nimmt schon den Ertrag raus, dass er weiß, Bewegung in der Natur in vielfältiger Art und Weise, das einfach zu machen, dann bekomme ich mein Bewegungsgefühl wieder. Die Menschen, die werden heute zu sehr getrieben zur Bewegung von außen. Die Ursache für Krankheiten in unserer Gesellschaft ist nicht der Bewegungsmangel. Die Ursache, wir müssen nach der Ursache des Bewegungsmangels gucken. Und wenn wir diese Ursache für Bewegungsmangel korrigieren, dann stülpt sich ganz automatisch für jeden Menschen individuell sein eigenes Bewegungskonzept heraus. Es ist nicht von außen aufgepresst, es ist von den Menschen selbst kreiert dann.
Mhm. Was bedeutet das jetzt, die Ursache für den Bewegungsmangel, also bei jedem einzelnen Menschen ganz individuell oder generell?
Nee, die Ursache für Bewegungsmangel, Bewegung ist ja ein Kriterium von Leben, genau wie Atmung und Stoffwechsel. Mhm. Und das ist bei den meisten Menschen verloren gegangen durch diese Reduzierung der biologischen Grundausstattung. Okay. Also die Bedürfnislandschaft ist reduziert und sie haben gar kein Gefühl mehr für sich selbst. Und wenn man kein Gefühl für sich selbst hat, dann reduziert sich auch der Atem, verändert sich. Das wissen wir auch. Stoffwechselprozesse verändern sich und vor allen Dingen die Bewegungslust. Bewegungslust oder sich bewegen wollen ist ein wirkliches Kriterium. Wenn das überhaupt nicht mehr da ist bei jemandem, dann ist ein Teil der Lebendigkeit verloren gegangen. Ja. Denn Leben bedeutet, also ein Kriterium ist Bewegung.
Bewegung. Und es ist also tatsächlich dann wirklich eine ganz individuelle Sache. Deswegen, es gibt jetzt auch kein Bewegungsschema für die Menschheit, sondern pro Mensch sozusagen, oder?
Genau, überhaupt. Es gibt kein Bewegungsschema. Also funktionell gesehen, Aspekten schon, wenn einer Marathon laufen will, der sollte sich wirklich einen kompetenten Trainer holen, der Erfahrung damit hat und der Menschen genau sagt, was sie tun sollen. Das ist in allen Fachbereichen so. Alle Fachbereiche sind wichtig bei uns in der Gesellschaft. Den kann man sich zuwenden, wenn man bestimmte Dinge dort erfahren will oder verbessern will. Ja. Aber Bewegung ist ja nicht funktionsorientiert der wichtige Faktor. Je leistungsfähiger man ist, umso besser. Das kann man nicht sagen, sondern der Mensch hat ein individuelles Bewegungsbedürfnis, und das kann auch nur sein, jeden Tag spazieren zu gehen. Mhm. Und wenn das ihm entspricht, dann ist dieser Bewegungsaspekt das Maximale, was er für seine Gesundheit tun kann. Mhm. Da mehr als einer, der 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio geht, und das entspricht aber nicht ihm. Verstehst du? Dann ist das mehr ein Stress und eine, eine Qual und eine Belastung.
Ja, ja. Also alles, was man macht, sollte tatsächlich mit dem Inneren zu vereinbaren sein, dass man sich auch wohl dabei fühlt. Vielleicht könnte man sagen, ist das allein schon auch ein Indikator dafür, dass man sagt, das passt zu mir, weil ich mache es gern, ich mache es freiwillig, es macht mir Spaß, es tut mir gut, ne?
Genau, absolut. Ja, ja. Das ist so der Maßstab überhaupt, ne? Ja. Das ist ganz klar.
Ja. Ja, lieber Jürgen, ganz interessant, sehr schön. Wir sind auf so vieles gekommen, haben einen großen Überblick bekommen über das, was du machst, wenn auch sicherlich noch vieles übrig ist. Ich will trotzdem fragen, ob du selbst noch etwas anmerken möchtest. Du hast schon sehr tolle Tipps gegeben, aber was dir persönlich noch am Herzen liegt für vielleicht auch unsere Gesellschaft?
Ja, das, also ich kann nur den Einzelnen individuell ansprechen, wirklich zu sehen, dass jeder Einzelne so bedeutend ist für unsere Gesellschaft und jeder Einzelne so wertvoll ist und vor allen Dingen, dass sich jeder Einzelne einfach auf den Weg machen sollte, dass er selber seine Individualität spürt, dass er selber merkt, seine eigene Kraft, dass er aus eigener Kraft Dinge machen kann. Und ich habe gerade ein paar Anmerkungen auch gemacht, nutze verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel das Elementarste, Bewegung und Natur. Und ich kann nur wünschen, dass der eine oder andere das macht. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Das heißt, wir beantworten Mails auch. Mhm. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, könnt mir mal eine Nachricht schreiben, eine Frage stellen, gerne. Ja. Bin ich auch da bereit, darauf einzugehen.
Ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall auch verlinken. Nur eine Frage dazu noch. Jeder Mensch soll individuell sein. Wie ist diese Individualität dieser vielen einzelnen Menschen hier auf unserer Erde als Gemeinschaft und Gesellschaft dann wieder zu vereinen, damit es klappt?
Ja, es gibt ein Grundprinzip. Das heißt, man sagt ja in der Philosophie oft auch, der Mensch ist von Grund auf gut. Mhm. Und die Individualität, die zeigt sich jetzt darin, manchmal denkt man, ja, die können da nicht alle was anderes machen. Natürlich, es gibt so einen, wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann kann er sich für eine gemeinsame Sache besser auch arrangieren. Wenn jeder sich selber spürt, dann kann er sich auch für eine gemeinsame Sache besser einsetzen. Mhm. Und er selber kann dazu beitragen mit seinen Aspekten und seinen Impulsen. Das ist eine wirkliche Wertschöpfung, die man da hat und wirklich sehr, sehr wertvoll. Auch ob das jetzt politisch gesehen ist, ob das mit unserem Gesundheitssystem zu sehen ist. Jeder setzt sich auf seine Art und Weise ein. Das geht aber nur, wenn er eine Individualität hat. Wenn er keine hat, dann setzt er sich ein für etwas, was vielleicht gar nicht der Gesellschaft so sehr dient. Mhm. Und ich glaube, unsere wirkliche Nahrung ist, dass Menschen eine Individualität behalten für sich selbst und dass wir daran arbeiten und Menschen auch darin unterstützen, dass wir wirklich eine gesunde Gesellschaft werden oder bleiben.
Ja, ja. Das waren sehr schöne Worte. Das kann ich im Moment jetzt nicht mehr toppen. Und ich bin mir aber ganz sicher, wer hier zugehört hat und sich angesprochen gefühlt hat, der hat schon wieder ein bisschen zu seinem Körpergefühl gefunden, damit Kontakt aufgenommen. Wer bei solchen Worten merkt, dass das innerlich etwas anspricht, den möchte ich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, eben das auch zu tun, was der Jürgen uns heute gesagt hat. Höre auf deinen Körper, höre in dein Inneres hinein. Und in diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Jürgen, für all diese wertvollen Informationen und das heutige Interview und wünsche dir bei all deinem Wirken alles, alles Gute.
Vielen Dank, Barbara. Ich bedanke mich bei dir und auch bei den Zuhörern, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Danke. Mach's gut, Jürgen. Tschüss.
Danke auch. Tschüss, Barbara.